Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio. Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Pünktlich zum Schulanfang auch in den letzten Bundesländern beschäftigen wir uns heute mit E-Learning. Interactive Whiteboards, das sind solche Tafeln, die könnten an immer mehr Schulen Tafeln und Kreide ersetzen. Wir porträtieren außerdem den Internetaktivisten Yoshiti Ito. Er hat die erfolgreiche Fotografenwebsite Flickr gegründet und sitzt im Vorstand der Creative Commons Organisation. Außerdem begleiten wir den jungen Musikkomponisten Johannes Kreidler bei einem schon fast spektakulären Protestprojekt für freieren Umgang mit Zitierrechten in der Musik. Natürlich sprechen wir auch über unser Lieblingsthema Google. Der Internetgigant beginnt nämlich angeblich damit, die Archive von über 100 Zeitungen zu digitalisieren. Über Chancen und Nebenwirkungen sprechen wir mit dem Verlagsberater Steffen Büffel. Durch die Sendung führt sie heute Moritz Metz und die Musik spielt NG Martin Riesel. Hallo.
Ja, hallo auch, aber wieso NG?
NG, das, also es gibt ja DJ, das steht für Disc Jockey, aber du, wie ich dich kenne, hantierst ja nur mit Musik, die man aus dem Netz laden kann. Also ja, würde ich dich auch Netjockey nennen.
Na gut. Ja, diesmal, ich antworte mal mit einer Gegenfrage. Was braucht man denn beim Lernen, um richtig in den Flow zu kommen, also auch beim E-Learning, den richtigen entspannenden Sound nämlich? Und wo findet man den? Zum Beispiel bei flow.net. Flow in diesem Fall mit PH geschrieben. Das ist mehr als nur ein Musikportal, sondern ein Magazin für MP3-Musik und Netzkultur, wie es sich nennt. Heute gibt's ausschließlich Musik, die da bei flow.net gefunden wurde. Eher elektronisch orientiert, aber mehr als nur stumpfe Beats. Hauptsache mit dem richtigen Flow, wie diese Nummer. Sabian mit Rodeo.
Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Wie Sie vielleicht schon schmerzlich oder nicht schmerzlich festgestellt haben, gehen an diesem Wochenende auch im letzten Bundesland die großen Sommerferien zu Ende. Normalerweise ist das für die Schüler keine große Neuigkeit. Es bleibt ungefähr alles gleich an der Schule, außer vielleicht neuen Mitschülern, neuen Lehrern oder neuen Klassenzimmern. Im Jahr 2008 kann sich das aber auch mittlerweile ändern, denn immer mehr Schulen versuchen auch digitale Werkzeuge in den Unterricht zu integrieren. Und das könnte dann so aussehen, dass vorne die Tafel einfach durch einen riesigen berührungsempfindlichen Touchscreen ersetzt wird. Bundesweit gibt es seit einiger Zeit schon Modellschulen, an denen diese sogenannten Interactive Whiteboards ausprobiert werden. Und Kollege Nikolas Hansen hat eine solche Modellschule in Berlin-Neukölln besucht.
Die fünfte Klasse in der Konrad-Agard-Schule in Berlin-Neukölln. Der Klassenraum sieht aus, wie Klassenräume seit Jahrzehnten aussehen. Nur eines ist anders. Vorne an der Wand hängt eine traditionelle Tafel und an einer anderen Wand hängt ein sogenanntes Whiteboard. Eine weiße elektronische Tafel.
Das ist wie eine weiße Leinwand, aber es hat eben die Werkzeugleiste wie bei einem Computerprogramm und ich kann auswählen.
Monika Kirchner, die Lehrerin der Klasse.
Ich kann die wunderbarsten Farben auswählen. Ich kann die Strichstärke verändern. Ich kann alles wieder wegradieren. Und das Wichtigste, ich kann es speichern und eigentlich alles sammeln.
Diese Leinwand funktioniert wie eine elektronische Tafel. Geschrieben wird mit einem dicken Stift, dessen Linien vom Computer erkannt und auf das Whiteboard projiziert werden. Für den 10-jährigen Stefan Lohse mittlerweile etwas ganz Natürliches.
Mit einem Stift kann man viel leichter am Whiteboard malen als mit einer Kreide an der Tafel. Das gleitet einfach viel leichter über das Whiteboard, der Stift.
Die alte Tafel ist tatsächlich im Lauf der Zeit etwas in den Hintergrund geraten, weil man ja alles auch auf dem Whiteboard machen kann. Also auch einen Tafeltext kann ich ja auch hier anschreiben.
Und anschließend speichern und am nächsten Tag weiterentwickeln. Stefan ist jedenfalls begeistert von den Möglichkeiten.
Ich mag einfach, wie das da alles ranprojiziert wird. Das finde ich einfach toll, wie das gemacht wird. Also mit Kreide kann ich einfach nicht so ordentlich schreiben. Mit so einem komischen Stift kann man einfach besser schreiben.
Hinzu kommt, das Whiteboard ist interaktiv. Das heißt, vorgegebene Übungen können bearbeitet werden und der Computer registriert, ob eine Aufgabe richtig gelöst wurde. Monika Kirchner startet ein Programm für die 2. Klasse zum Erlernen von Buchstaben.
Und die Kinder
ziehen Buchstaben mit der Maus an die richtige Stelle im Turm.
Und jetzt kann ich eben an das Whiteboard gehen und diese Buchstaben tatsächlich berühren und richtig an die richtige Stelle ziehen.
Wie Radio.
Ginge es nach Stefan, gehört dem Whiteboard die Zukunft.
Für Leute, die Computerchen sehr mögen, die finden sowas einfach besser.
Und so ein Whiteboard ist erst der Anfang. Wir erwarten gespannt die Beta-Version der digital animierten, interaktiven Lehrerin.
Die interaktive, digitalisierte Lehrerin. Da gucken wir mal, was da so passieren wird noch alles. Jedenfalls jemand, der auch wie der Schüler gerade Computer sehr gerne mag, das ist wohl Nikolai Neufert. Er ist Schulrat in Berlin und bei der Senatsbildungsverwaltung von Berlin Referent für den IT-Einsatz im Schulbereich, für E-Learning und für Medien. Und jetzt ist er auch live im Studio. Guten Tag, Herr Neufert.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Ja, also so eine digitale Lehrerin, somit die so aussieht wie Lara Croft und so, das würden bestimmt viele Achtklässler begrüßen. Was ist denn für Sie E-Learning und wie weit kann das gehen?
Naja, beim E-Learning, da unterscheidet man ja ein bisschen. Man sagt einmal E-Learning, das Klassische, das wäre selbstgesteuertes Lernen mit dem Computer. Dann gibt es noch so eine andere Definition. Also für uns ist das alles viel zu kompliziert. Wir sagen, jedes Mal da, wo Lehren und Lehrer oder wo ein Lernender selbst IT einsetzt, also den Computer benutzt, da sprechen wir eigentlich von IT-gestütztem Lernen. Und das ist, wenn Sie so wollen, im weitesten Sinne auch E-Learning.
Also computergestütztes Lernen.
Das ist richtig, ja, ja.
Wie weit könnte das gehen? Also computergestützt könnte ja dann auch bedeuten, dass das Schulbuch irgendwann nur noch als Datei zu Hause und vielleicht auf dem Notebook des Schülers vorhanden ist. Oder man könnte auch kommunizieren mit Schülern in anderen Ländern. Also was gibt's denn da so alles?
Also das, was Sie gesagt haben, gibt's alles schon. Also wir können natürlich auch mit Schülerinnen und Schülern in anderen Ländern kommunizieren. Wir machen das auch. Man kann sich auch dabei gegenseitig angucken und kann sich gegenseitig ein bisschen was erzählen. Die Auflösung ist nicht so wahnsinnig toll, aber es funktioniert. Und ein nicht papierendes Lehrbuch, so etwas Ähnliches gibt's natürlich auch schon. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen ja auch im Internet. Sie lernen mit, ich sag mal, elektronischem Inhalt. Das nennt sich dann Electronic Content oder einfach E-Learning-Material oder Selbstlernmaterial. Das funktioniert alles schon.
Wenn Sie jetzt so vieles dadurch ersetzen, dann ist das ja eigentlich, also durch digitale Möglichkeiten ersetzen, dann ist das ja eigentlich auch ein gewisser Kompromiss, den Sie machen für die Schüler, dass die sich auch im Unterricht so fühlen wie zu Hause, wo sie ständig vor dem Fernseher und Computer sitzen, wenn man ein bisschen zynisch ist. Ist das nicht ein Kompromiss in die falsche Richtung und die Schüler brauchen eigentlich mehr Persönlichkeiten, Lehrer, die ihnen wirklich das beibringen, ganz egal mit welchen Mitteln?
Nein, nein, das schließt einander nicht aus und ist auch kein Kompromiss in die falsche Richtung. Es ist überhaupt kein Kompromiss, denn ich glaube, wir müssen eines ganz klar sehen. Die Schule ist ja keine Wissenstankstelle, wo wir also einfach an die Schülerinnen und Schüler Wissen abfüllen, sondern die Schule ist eine ganz, ganz wichtige, auch soziale Bildungseinrichtung. Wir vermitteln nicht nur Wissen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen erziehen. Wir wollen eine Haltung verändern. Wir wollen die Kinder stark machen, dass sie im sozialen Kontext in einer demokratisch verfassten Gesellschaft ihren Anteil leisten. Und das kann man nicht über eine Maschine machen.
Stichwort Medienkompetenz, das ist ja, so wie ich das verstehe, eher das der Umgang mit den Medien. Wann nutzt man Wikipedia, was macht man damit, was findet man alles im Internet, wie viel Fernsehen ist gesund? Wird das darüber auch vermittelt oder sind das jetzt eigentlich zwei unterschiedliche Dinge?
Nein, Medienkompetenz könnte man so zusammenfassen, das ist die zielgerichtete, effiziente und vor allem auch die rechtssichere Nutzung digitaler Medien, wie wir sagen, also sowohl das Internet als auch des Computers.
Sie haben gesagt, dass Computer, wenn wir jetzt mal wirklich praktisch in so einen Unterricht reingehen, an so ein Whiteboard, da können ja dann einfach Bilder gezeichnet werden, wie auf eine normale Tafel auch, aber das ist ja längst nicht alles. Es können Internetseiten geöffnet werden und es können auch interaktive Tests stattfinden, wo dann anstatt des Lehrers der Computer errechnet, ob das, was der Schüler da zusammengezählt hat oder addiert hat, subtrahiert hat, ob das dann korrekt ist. Verändert das ein bisschen die Unterrichtskultur, also dass es nicht mehr so sehr um den Lehrer als moralische Instanz geht?
Also das hoffe ich doch sehr. Wir unterhalten uns, glaube ich, seit 20 Jahren darüber, die Rolle des Lehrers im Bildungsprozess ein wenig zu verändern. Wir wollen, dass die Lehrerin mit den Schülerinnen und Schülern eine Bildungspartnerschaft eingeht. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer werden zum Moderator im Bildungsprozess. Sie initiieren Bildungsprozesse und führen sie fort. Das ist eigentlich das Ziel, das wir anstreben.
Kann es zu Problemen führen, dass Schüler sich am PC dann doch oft noch mal besser auskennen als der Lehrer?
Also ich glaube, das ist nicht das Problem. Wir haben auch Schülerinnen und Schüler, die besuchen einen Musikunterricht und können dann besser ein Instrument spielen oder sind im Sportverein und können besser Sport machen als der Lehrer. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube, es geht darum, welche Inhalte ich vermittle. Und wenn ein Schüler auf der Tastatur halt schneller ist, sei es drum. Ich kann mich in meine Schulzeit erinnern, da waren die Schüler besser dabei, wenn sie den 16-mm-Projektor für den Lehrer vorbereitet haben. So, und nun können die Schüler das halt. Und ich glaube, ein guter Lehrer, und davon, das sind, glaube ich, 99,9% der Lehrerinnen und Lehrer, soweit ich weiß, zumindest in Berlin, die werden Möglichkeiten finden, dass Schülerinnen und Schüler ihnen helfen, mit ihrer Kompetenz den eigenen Unterricht und Lernprozess zu unterstützen.
Dann wüsste ich vielleicht noch gerne, wie weit das jetzt wirklich auch praktisch ist. Also in Berlin, wie viele Schulen haben schon solche Whiteboards? Wie viel wird das genutzt und wovon hängt es ab, ob das noch mehr wird?
Also genaue Zahlen haben wir nicht, wir erheben das nicht, aber nach dem, was ich weiß, was mir mitgeteilt worden ist, es werden so 40 bis 50 Schulen sein, die eine unterschiedliche Anzahl von Whiteboards haben. Wir werden diesen in diesem Jahr noch ein bisschen verstärken. Ich gehe mal davon aus, dass wir an 4-5 Schulen noch 5 bis 10 Whiteboards pro Schule installieren werden. Aber das Whiteboard alleine ist es nicht. Es geht eigentlich darum, dass wir unsere Lehrerinnen und Lehrer dazu trainieren und ermutigen, dass sie die digitalen Medien im Unterricht einsetzen, um halt den Bildungsprozess des Kindes entsprechend zu unterstützen.
Letzte Frage, wo ist die Grenze, wo würden Sie keinen Computer im Unterricht aufstellen? Was muss der Lehrer wirklich noch machen?
Also ich sag mal, das, was eine Maschine nicht leisten kann, also dieser Haufen aus geschmolzenem Sand und Plastik und Metall, wenn es darum geht, einen sozial orientierten Unterricht, also das, was eigentlich die Bildungsaufgabe unserer Lehrerinnen und Lehrer ausmacht. Das kann keine Maschine machen. Wo es darum geht, junge Menschen zu formen und sehr vernünftig, verantwortungsbewusst zu formen, das müssen Menschen mit Menschen machen. So etwas geht immer von Menschen aus und dafür sind unsere Lehrerinnen und Lehrer hervorragend ausgebildet.
Ja, herzlichen Dank. Das war Nikolai Neufert, Referent bei der Senatsbildungsverwaltung von Berlin für den IT-Einsatz im Schulbereich für E-Learning und Medien.
Breitband, Netzmusik.
Und die kommt diesmal von einem Netzportal, das ist mehr als eine Musikplattform, sondern nennt sich Magazin für MP3 Musik und Netzkultur. Flow.net. Flow, wie gesagt, mit PH geschrieben. Da wird regelmäßig neue Netzmusik vorgestellt und das Beste daraus dann auf einer eigenen Compilation zusammengefasst. Auf der neuesten, da findet man unter anderem diesen Titel.
There's an economic crisis they say is looming. The wave of the future for today's human population. The age of the baby boomer generation is over. They paid their dues, and now they gotta pay for their baby food. They screwed the environment, and realized it just in time for retirement. But private pensions ain't so inspiring. Some of them wonder how they're gonna get by when the government doesn't let anyone hire them. Benefits are better for teachers and firemen, but the rest ain't showing no teeth when they're smiling. Cause their kids' damn business plans is freestyling, chilling on beaches on Tahitian islands, riding jet skis. Most MCs never gave a thought to RRSPs. So the pension, tension, everybody's inching, closer to the edge of income suspension. There's a monkey wrench in this economic engine, listen to their dentures clenching. Feel the pension, tension, everybody's inching, closer to the edge of income suspension. There's a monkey wrench in this economic engine, listen to their dentures clenching. Leave us alone, leave us alone, leave us alone, leave us alone. We ain't got no savings, are you crazy? We got gold chains with bold engravings and credit cards with plastic.
there. I ain't aware of no chill in the air, 'cause my folks told me to feel no fear. I feel no fear. Feel the pension, tension, everybody's inching closer to the edge of income suspension. There's a monkey wrenching, this economic engine. Listen to their dentures clenching.
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Pension Tension von Cactus on Fire featuring Baba Brinkman. Der ist ein Rapper aus dem kanadischen Vancouver, kein ganz Unbekannter. Immerhin hat er im Juni beim britischen Glastonbury Festival gespielt. Der Titel eben ist die einzige Hip-Hop-Nummer auf der neuesten Compilation von Flow.net. Their Finest Hour 3 heißt die. Mit diesem dritten Musiksampler wenden wir uns wieder an alle mit offenen Ohren, ist da auf der Website des Netzkulturmagazins zu lesen, das da behauptet, hier The Best of Net Labels zusammenzufassen. Das lässt sich nun schwer verifizieren. Wer hat schon den totalen Netzmusiküberblick? Und diese Compilation verbleibt mit seinen verschiedensten Sounds von Indie-Pop über Trip-Hop bis hin zu House eher in den üblichen Netzmusikstilen. Offene Ohren braucht man aber für eine Band, die mit zwei Songs am Anfang und Ende des Samplers vertreten ist. Soto nennen sich die vier jungen Musiker aus Los Angeles, drei davon sind Japaner. Ihre Musik klingt, als wären die Beach Boys Ende der 60er auf psychedelischen Drogen hängen geblieben.
Toto mit My Blue Plane. Wie das alles geschrieben wird und die Links zur ganzen Netzmusik unter breitband-online.de.
Breitband Off Topic.
Und auf dieser netten Homepage finden Sie auch alle Beiträge von Breitband zum Nachhören und Sie finden auch alle Links zu den Dingen, die wir hier so besprechen. Jetzt geht's um Zeitungen, denn die hatten ja früher oder die haben eigentlich fast immer noch ein ähnliches Problem wie das Radio. Was in den Zeitungen steht, das versendet sich gewissermaßen, die Zeitung wird dann irgendwann weggeschmissen, landet im Altpapier und der Nachwelt bleibt nur manches zugänglich. So sind die meisten Zeitungsartikel der letzten 100 Jahre eigentlich nur noch über staubige Mikrofilmarchive oder über teure Recherchedienste wieder auffindbar. Nur manche Zeitungen bieten richtig alte und lange Archive, aber meistens muss man dann dort dort auch Abonnent sein. Unser Breitband-Lieblingsfreund und Feind, der Datengigant Google, der will das nun ändern und hat jüngst auf der Konferenz TechCrunch 50 in Kalifornien, da haben die bekannt gegeben, dass die Printarchive von über 100 Zeitungen momentan von Google eingescannt werden. Und diese Artikel, die reichen dann zurück bis 1850 und man kann sie kostenlos über die Google News-Seite, wo schon aktuelle Berichterstattung abgebildet wird, man kann sie dort durchsuchen und sich richtig angucken, also so richtig die Zeitungstitelseiten und alle Artikel. Schon jetzt findet man dort zum Beispiel die Pittsburgh Post Gazette vom 21. Juli 1969, Titel, wenn Sie wissen, We are on the Moon, wir sind auf dem Mond, und da kann man sich dann elegant diese Zeichnung des Astronauten auf dem Mond ansehen. Am Telefon ist jetzt der Medienexperte und Verlagsberater Steffen Büffel, hallo.
Hallo.
Ja, Herr Büffel, Sie beraten ja oft Verlage in Ihrer Internetstrategie. Was sind denn die Vorteile von der Digitalisierung? Eigentlich liegen die ja auf der Hand, da brauchen wir gar nicht so lange drüber sprechen, man kann alles nachschlagen. Aber was war denn bisher der Grund für die Verleger, diese Archive nicht einfach selbst zu öffnen und freizugeben?
Ja, also aus meiner Sicht war der Hauptgrund zunächst mal, dass das Netz von den Verlagen immer noch sehr schlecht verstanden wurde, wo das Potenzial liegt. Da kommt dann eben ein Google, das vormacht, wie es gehen kann. Und man hatte natürlich Angst, dass man die Inhalte, die man den Abonnenten teilweise teuer über das Abo verkauft, plötzlich dann kostenlos herausgibt. Und die Angst, die damit verbunden ist, ist, dass man sich selber kannibalisiert quasi. Also wenn ich die Inhalte kostenlos im Netz verbreite, wieso bräuchte ich dann eigentlich noch eine Zeitung? Das war so eine der Hemmschuhe.
Google macht das jetzt, die scannen das für relativ viel Geld, vermute ich mal. Die haben da so Mikrofilm-Scanner. Und bei diesem Beispiel mit der Mondlandung, was ich gerade genannt habe, wird neben der hübschen Zeitungsseite dann auch noch Werbung angezeigt, zum Beispiel für Neil Armstrong Mondlandungsposter oder auch für irgendwelche anderen Space-Webseiten. Und so verdient ja Google eigentlich immer sein Geld, dass sie eben Werbung neben bestimmten Content schalten. Wie läuft das aber dann mit den Zeitungsverlegern? Die haben ja eigentlich das Urheberrecht immer noch auch an ganz alten Zeitungsartikeln. Wie verdienen die dann daran auch Geld?
Ja, soweit ich diesen Deal verstanden habe, wie Sie richtig gesagt haben, mit 100 Zeitungen wird jetzt mal gestartet, werden natürlich die Zeitungen vorher gefragt. Also Google macht es nicht einfach, ohne die Verlage damit einzubinden. Und die Einnahmen aus den Google Ads, die werden dann natürlich mit den Verlagen aufgeteilt. Nach welchen Kriterien, das ist bisher noch nicht bekannt. Aber im Grunde genommen ist es die Marschroute von Google, möglichst viele Inhalte ins Netz zu ziehen, um das dann eben als Werbeumfeld für die Google Ads zu verwenden. Und Google als ein globalisiert agierendes Unternehmen kann natürlich mit diesen sehr kleinen Werbebeträgen in der Summe wahnsinnig viel Geld bewegen. Und die Verlage haben da teilweise gar keine andere Chance, als sich darauf einzulassen, weil ansonsten würden die Archive, wie Sie es vorhin schon angedeutet haben, in irgendwelchen dunklen Kellern verstauben.
Sind da jetzt bei diesem Deal und bei diesem Projekt auch schon am Anfang deutsche Zeitungen dabei? Wissen Sie das?
Ja, also die Meldung von Google ist ja noch sehr frisch. Also da war noch nicht die Rede von deutschen Zeitungen. Aber ich vermute mal, dass zunächst mal der nordamerikanische Markt zunächst bearbeitet wird. Ähnliches hat man ja gesehen bei einem ähnlichen Projekt von Google, nämlich die Google-Buchsuche, wo eben das Digitalisierungsprojekt für sämtliche Bücher dieser Welt angeschoben wurde und da erst nach einer gewissen Zeit dann auch tatsächlich deutschsprachige Verlage mit abgebildet wurden.
Quasi letzte Frage. Sehen Sie das jetzt als einen weiteren Schritt zur Demokratisierung des Weltwissens? Jeder kann zugreifen, oder müssen wir eigentlich noch ein bisschen mehr Angst und immer noch mehr Angst vor Googles Monopolstellung haben?
Naja, die Wahrheit liegt da immer irgendwo dazwischen. Also weder die Demokratisierungseuphoriker werden da bedient werden, noch die großen Skeptiker. Also man muss eines sehen, Google möchte Geld verdienen und Google möchte natürlich auch don't do evil, das ist ja eines ihrer Sprüche, dass sie auch nichts Böses tun wollen. Der Versuch ist es, sämtliche Zeitungen dieser Welt zu digitalisieren. Und natürlich erschließt es eine gewisse Form von Weltwissen, nämlich das, was in den Zeitungen der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte abgebildet war. Aber ich glaube, diesen Anspruch der Vollständigkeit, den ich da eigentlich im Zentrum sehen würde, den wird Google so schnell nicht erfüllen können, sondern ich glaube, man wird eine kritische Masse von Beiträgen dort abbilden können, die dann tatsächlich für Werbeumfelder interessant sind. Die Verlage werden davon profitieren, natürlich auch die User, aber ich glaube, wir werden da jetzt nicht die Demokratie neu erfinden. Ja, mehr Inhalte sind zugänglich, aber nein, es ist eigentlich keine grundlegende Veränderung, was die basisdemokratische Ausrichtung des Webs betrifft, weil Google hat natürlich da seinen Daumen drauf.
Gut, vielen Dank. Das war der Medienberater und Webexperte Steffen Büffel aus Düren. Eine Frage, die stelle ich Ihnen jetzt nicht, was das Netz nämlich ist. Diese Frage stellen wir sonst eigentlich immer gerne unseren Gästen. Jetzt kommen aber gleich unsere Nachrichten. Sie können, wenn Sie selber antworten möchten, was das Netz ist, können Sie das hochladen bei breitband-online.de. Vielen Dank.
Breitband, Medien und Meinungen.
Medienverbände protestieren gegen BKA-Gesetz. ARD, ZDF, die großen Journalistengewerkschaften und Verlegerverbände, sie stemmen sich gemeinsam gegen das geplante BKA-Gesetz. In § 20 des neuen Gesetzes soll festgelegt werden, dass das Bundeskriminalamt zur Terrorabwehr zum Beispiel Wohnungen durchsuchen und Unterlagen sicherstellen darf, auch bei Kontaktpersonen von Verdächtigen. Die Medienverbände sehen dadurch das Pressegeheimnis bedroht. Informanten würden sich Journalisten nicht mehr anvertrauen, weil sie Angst hätten, dass Informationen an die Ermittlungsbehörden gelangen könnten. Kooperieren Journalisten nicht mit dem BKA, drohen ihnen laut Gesetz, wie anderen Bürgern auch, Zwangsgelder und Beugehaft. Faktisch drehte damit die Pressefreiheit hinter die Ermittlungen des BKA zurück, schreiben die Medienverbände in einer Stellungnahme an den Innenausschuss des Bundestages. Dort werden am kommenden Montag Experten zum neuen Gesetz angehört. Journalisten sind nicht darunter. Es wurden keine eingeladen. Quelle soll Deutschlands größtes Internetkaufhaus werden. Der Handelskonzern Arcandor will sein Versandunternehmen Quelle zum Online-Shop umbauen und dabei bis zur Hälfte des Sortiments von externen Partnern bestücken lassen. Das Versandhaus stehe damit vor der wahrscheinlich größten Umwälzung seiner Geschichte, kündigte Quelle-Chef Marc Sommer an. Der Anteil des Internetgeschäfts, der heute bei 40% liege, werde in wenigen Jahren 2/3 erreichen. Partner aus dem Handel könnten ihre Produkte auf der Internetplattform von Quelle und teilweise auch in den Katalogen anbieten. Auch neue Warengruppen könnten in den Online-Shop kommen, beispielsweise Arzneimittel. Der Umbau zum virtuellen Kaufhaus wird nach Sommers Worten auch zulasten von Arbeitsplätzen gehen. Bei den bisher noch 120 stationären Quelle-Technik-Centern kündigte er weitere Schließungen an. Kein Bock auf Job in der IT-Branche. Der Großteil der Berufseinsteiger in Deutschland findet eine Computerkarriere einer Studie zufolge wenig erstrebenswert. Die Generation Digital sei zwar täglich online und könne technische Geräte intuitiv und ohne Bedienungsanleitung bedienen, einen IT-Job ergreife sie jedoch nur in den wenigsten Fällen, teilte der Informationsdienstleister Computer Center in Kerpen mit. Die Berufsanforderungen seien nach Ansicht der Befragten zu hart. So gingen fast 80% davon aus, dass Programmiererkenntnisse vorausgesetzt würden. Ebenfalls rund 3/4 glaubten, gute Noten in Mathematik und den Naturwissenschaften haben zu müssen. 80% äußerten die Meinung, IT-Berufe seien nur etwas für Männer.
Breitband. Netzmusik.
Netzmusik bei Breitband. NG. Martin Riesel, bei dir geht's denn auch bestimmt im zweiten Teil auch um Musik, die du gefunden hast bei flow.net, stimmt's?
Ja, genau. Eben habe ich ja schon zwei Titel vorgestellt aus der aktuellen Compilation dieses Musik-Weblogs. Jetzt gibt's noch zwei weitere davon. Und die sind noch ein bisschen mehr die Musik, die typisch ist für flow.net. Elektro zwischen Ambient, Minimal und House. Rise and Fall von Avalanche, ein Titel von der aktuellen Compilation Their Finest Hour 3 von flow.net. Ja, und jetzt an dieser Stelle wollten wir eigentlich noch ein bisschen darüber sprechen. Und
Können wir auch tun.
Gut, ich könnte vielleicht noch ein bisschen was erzählen, was flow.net denn eigentlich ist. Bisher haben wir nur gesagt, sozusagen, wie sie sich selber beschreiben. Also das ist ein Weblog über freie MP3-Musik, komplett unter Creative Commons Lizenzen. Also alles kann man da sich legal runterladen. Und da werden eben regelmäßig Netlabels und Musiker vorgestellt. Nicht nur die Musik, sondern gibt es schon ein paar Zeilen so journalistisch mehr dazu zu lesen. Das machen sie schon eine ganze Weile und haben sich dadurch natürlich inzwischen auch schon so ein ganz beachtliches Archiv aufgebaut. Also man kann da auch nach verschiedenen Stilen nach Musik suchen und findet ganz gut was. Ich finde auch, die Seite ist klar und übersichtlich gestaltet. Das gefällt mir gut, aber einen Manko gibt es dann doch. Die Verlinkung ist nicht immer perfekt. Also wenn man zum Beispiel die einzelnen Tracks dieser Compilations runterladen will, dann landet man nicht bei allen wirklich bei dem Download-Link, sondern dann irgendwann im, weiß nicht, digitalen Nirvana oder sowas. Gemacht ist das Ganze von einigen Netzfreaks und Musikjournalisten, zum Beispiel Mo Sauer. Moritz, den kennst du, glaube ich, schon ein bisschen länger. Was ist das für ein Typ?
Ja, ich kenne ihn aus alten Debug-Magazin-Zeiten. Da haben wir früher für dieses Magazin zusammen auch geschrieben. Und ich habe den immer als einen ziemlich umtriebigen Netzfuchs kennengelernt, der wirklich tief in dieser Net-Audio-Szene drinsteckt, der ganz viele Künstler kennt, selber Veranstaltungen organisiert und diese Webseite mit sehr viel Liebe pflegt. Das ist schon fast rührend, wie er das macht. Also ja, auch deswegen mag ich die Webseite auch. Genau, das sieht man auch. Das ist auch alles sehr schön gemacht. Die geben sich immer wieder Mühe, programmieren da so eine halbe Radiostation auf ihre Webseite hin und so weiter. Also ziemlich viel Respekt vor dem, was er da macht. Und er arbeitet ansonsten noch als Journalist und macht so verschiedene andere Projekte. Man trifft ihn öfters auch auf Podien über NetAudio.
Taucht ja auch in vielen anderen Blogs auf und macht zum Beispiel für den Zündfunk beim Bayerischen Rundfunk, glaube ich, auch so ein Netlabel, Netmusik sozusagen. Und hat, das finde ich ganz bemerkenswert, eine Liste rausgegeben, wo man nachforschen kann nach Netlabels. Netlabels.org heißt die. Man merkt aber schon da so ein bisschen, was seine Lieblingsmusik ist, nämlich diese eher elektronisch inspirierte Musik zwischen Ambient und House, und so einen Titel können wir jetzt noch hören. Data Man mit Mr. Illusion, noch ein kurzer Ausschnitt von der Flownet Compilation Their Finest Hour 3. Die Links dazu wie immer auf unserer Website breitband-online.de.
Breitband Besprechung.
Recht kurz, aber sehr schön, die Netzmusik bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Was diese Netzmusik ausmacht, ist ja, dass man sie sich kostenlos im Internet herunterladen kann. Das können Sie auch tun. Die Künstler verdienen damit bestimmt viel Ruhm, aber kein direktes Geld, leider. Das kommt dann im Optimalfall eher über Konzerte oder über Auftragsarbeiten herein. Gleichzeitig bedienen sich diese Musiker wahrscheinlich auch, man weiß das nicht so genau, auch aus Sample-Pools oder aus der Musik, die andere Leute gemacht werden. Das inspiriert sich ja immer gegenseitig. Es wird also sehr viel kopiert, gerade in dieser digitalen Welt, wo es sehr viel einfacher geworden ist. Und diese Samples, die da drin vorkommen, sind eben kurze Ausschnitte aus den Musikwerken von anderen Leuten. Man kennt das auch sehr gut aus dem Hip-Hop. Meistens oder eigentlich müssen Musiker den Urheber des Originalstückes, das sie da zitieren, um Erlaubnis bitten, bevor sie sein Werk remixen. Das ist aber relativ kompliziert und sie müssen es auch dann noch anmelden bei der Urhebergesellschaft, bei der Vereinigung für die Musiker, und die da die Rechte verwaltet, bei der GEMA. Das ärgert den Komponisten Johannes Kreidler aus Berlin, denn der findet, dass die Kreativität schon immer daraus bestand, seine Werke teilweise aus Werken anderer Leute zusammenzubauen, und er fordert einen freieren Umgang mit den Möglichkeiten des digitalen Zeitalters. Kreidler hat nun die momentane Situation total auf die Spitze getrieben und sich dafür extrem gesetzestreu verhalten. Seine jüngste Komposition ist nur 33 Sekunden lang, aber sie enthält unglaublich viele Zitate aus anderen Werken, dass man einen ganzen kleinen Lastwagen benötigt, um alle Anmeldeformulare korrekt bei der GEMA einzureichen, eben diesem Rechteverwaltungsverein der Musikmacher. Am gestrigen Freitag ist Kreidler dann bei der Berliner GEMA-Verwaltung vorgefahren mit Bergen von Anmeldeformularen. Vera Linz, die hat sich die Performance angesehen, für die Kreidler bereits seit Wochen bei YouTube schon getrommelt hat.
Tag, hier ist Johannes Kreidler. Ich habe ein neues Stück komponiert und das will ich jetzt gerne bei der GEMA geltend machen.
Da müsste ein Anmeldeformular ausfüllen.
Dann können Sie mir das zuschicken? "70.200 bitte. Ich zitiere in meinem Musikstück 70.200 andere Stücke und die muss ich doch alle dafür angeben.
Und dafür benötigt man mehrere Stapel Papier. Mit einem kleinen Transporter und zwei Helfern brachte Johannes Kreidler am Freitag 11 Uhr seine Zitatenanmeldung zur GEMA.
Musik ist keine Kunst mehr. Musik ist eine juristische Fachdisziplin. Aber ich mache aus dem Juristischen wieder Kunst. Das ist ein Musiktheaterstück. Sie erleben die Aufführung einer von 500.000 Werkanmeldungen, die jährlich bei der GEMA eingehen. Sie wissen, ich habe ein Stück komponiert, das geht 33 Sekunden lang, aber es gibt 70.200 Fremdanteile darin. Ich muss alle angeben, das ist die Konsequenz davon. Müssen immer so viele Wälder abgeholzt werden für GEMA-Anmeldungen.
Natürlich ging es nicht um abgeholzte Wälder, sondern um die Einschränkung der Kunstfreiheit, denn die sieht Kreidler bedroht. Der 28-jährige Komponist versteht sich unter anderem als Remixer. Das heißt, er nimmt bereits vorhandene Musik, um sie zu fragmentieren, zu zerschneiden, mit neuen Klängen zu überschreiben oder in einen neuen Kontext zu setzen. Viel Material findet er im Netz. Wichtiger aber noch ist, neue Technologien ermöglichen es, praktisch unendlich viele Töne miteinander zu verbinden. Dabei können schnell mal 70.000 Zitate zusammenkommen. Johannes Kreidler.
Ich sehe diese große Zahl eigentlich als Symbol dafür, eben was alles an großen Mengen heutzutage verfügbar ist oder wäre durch digitale Medien und die man eben kreativ wieder verwenden könnte.
Wie zum Beispiel in Kreidlers Stück Product Placement, das selbstverständlich, ob man es hört oder nicht, einen eigenen künstlerischen Wert hat. Die meisten Zitate, die Kreidler, der selbst GEMA-Mitglied ist, in diesem Stück verwendet hat, sind unhörbar kurz. Sie ergeben zusammen einfach nur ein Rauschen. Der längste zitierte Musikschnipsel ist 2 Sekunden lang. Doch egal, die Vorschrift bleibt die alte. Meldepflichtig ist alles, bestätigt der Berliner Urheberrechtsexperte Ronald Schmidt.
Werke sind auch in kleinsten Bestandteilen geschützt und deshalb würde man im Zweifel sagen, auch der kleinste Bestandteil, der entnommen wird, ist ein Zitat. Da aber die Grenze nicht im Gesetz steht und auch durchaus kleinste Sequenzen aus Werken erkennbar sind, wird man eben im Zweifel auch bei kleinen Werkteilen von einem Zitat ausgehen müssen.
Das gemeldet werden muss. Dagegen ist auch erst einmal nichts zu sagen. Das Urheberrecht, das eben auch die Zitierten schützt, macht grundsätzlich Sinn. Nur so können diese Geld für ihr Schaffen, das von anderen genutzt wird, eintreiben und verhindern, dass ihr Werk missbraucht wird für Ziele, denen sie nicht zustimmen. So weit, so gut. Doch wie angemessen ist das Urheberrecht in digitalen Zeiten? Kunst muss so frei sein, dass andere damit experimentieren können und nicht im bürokratischen Sumpf ersticken. So die Botschaft von Kreidlers Performance, die Rechtsanwalt Schmidt durchaus gutheißt.
Ich würde sagen, dass die grundsätzlich zu begrüßen ist, weil auf irgendeinen Umstand hingewiesen wird, der offensichtlich absurd ist. Weil es ist offensichtlich absurd, wenn man irgendwie einen Titel von 30 Sekunden digital herstellt und dann 70.000 Formulare ausfüllen muss, dann ist es garantiert nicht zu begrüßen oder nicht sinnvoll eigentlich.
Im konkreten Fall dürfte Kreidler nochmal drum herumgekommen sein. Die GEMA-Verantwortlichen, so wurde gestern deutlich, haben nicht vor, sämtliche 70.200 Anmeldebögen durchzuarbeiten. Mit einem einfachen Argument, nicht jedes Zitat sei als solches erkennbar. Eine Sichtweise, auf die sich freilich kein Künstler von vornherein verlassen kann. Jakob de Reuter von der GEMA.
Ich denke nicht, dass wir da 70.000 Formulare einzeln abarbeiten werden. Herr Kleid hat ja ein 33-Sekunden-Stück geschrieben. Das heißt, die einzelnen Partikel, die er benutzt hat, sind so klein, dass die nicht erkennbar sind. Und damit ist es auch urheberrechtlich irrelevant und damit auch für den Anmeldeprozess bei der GEMA schlicht irrelevant.
Dennoch, das Grundproblem bleibt, wie auch ein großes Fragezeichen. Wie Kreative im digitalen Zeitalter ihre Rechte geltend machen können, sei es, um fremde Werke zu verarbeiten oder Geld für eigene Kunst einzutreiben, dies ist nach wie vor ungeklärt. Aber immerhin ist es Kreidler gelungen, einen sehr trockenen juristischen Sachverhalt mit der Aktion sinnlich zu machen. Er hat quasi das Problem des Urheberrechts in digitalen Zeiten materialisiert. Und ganz nebenbei hat er sich auch noch selbst in Szene gesetzt.
Vera Linz von der Protestaktion von Johannes Kreidler.
Breitband. Netzmusik.
Ja, Martin, Stücke bei Flow.net, bei denen dürfte man ja davon ausgehen, dass sie nicht unbedingt Samples verwenden, die eigentlich geschützt sind, oder?
Nee, da kann man eigentlich von ausgehen, sollte man zumindest mal jetzt offiziell gesagt, würde ich denken. Man lässt sich natürlich nicht genau feststellen und spielt auch letztendlich ja so nicht so eine große Rolle bei der Musik, die freie Musik ist. Da sollte man dann auch davon ausgehen, dass das, weil sonst setzen die Künstler sich ja wirklich damit in den Nesseln, wenn dann das auch noch im Netz frei verfügbar ist, mit Samples von anderen Leuten drin. Hm. Ich habe jetzt mal noch eine Musik mitgebracht, die ist, das ist einer der aktuellsten Musiktitel, die man bei Flow.net finden kann, und zwar innerhalb so eines Specials über einen Drum and Bass Label aus Tübingen, das heißt Santorin, und existiert jetzt seit 10 Jahren, und da werden immer wieder die unterschiedlichsten Richtungen ausgelotet, in die sich auch Drum and Bass inzwischen entwickelt hat, also düstere Industrial Sounds, dann eher jazzige Sachen, und vor allem, das kann man leicht bei dem Titel schön hören, die Entstehungsgeschichte dieser Musik wird so ein bisschen abgebildet, also wie das von Dub zu Reggae kam und dann zum beschleunigten Jungle und dann eben zum Drum and Bass. Fast schon historisch klingt so ein bisschen diese Nummer. Play Some More von Young X. Play Some More von Young X. Und wir spielen auch noch einen mehr in dieser Richtung gleich am Schluss. Erschienen ist dieser Titel beim Netzlabel Santorin und finden können Sie den auch in unserer Playlist unter breitband-online.de. Zunächst aber das.
Breitband Porträt.
Im Breitbandporträt heute Yoichi Ito, ein japanischer Name, den ich hoffentlich recht richtig ausspreche. Aber jedenfalls ist dieser 42-jährige Japaner heuer Kurator des Symposiums der Ars Electronica, dem Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft in Linz. Da war er Kurator gewesen. Aber eigentlich ist er Investor, Unternehmer und Aktivist in Sachen Technologien und Internet. Er hat einer langen Reihe von Internetfirmen auf die Beine geholfen, ist aber auch in zahlreichen Vorständen von Organisationen vertreten, wie zum Beispiel eben bei Creative Commons. Er hat aber auch eine Reihe von Zuschreibungen dafür bekommen, wie zum Beispiel Cyber Elite vom Time Magazine oder Global Leader of Tomorrow. Das ist das World Economic Forum, das das gesagt hat. Über diese Person unsere Autorin aus Österreich.
I'm Joey Ito. We're here at iCommons Summit.
Im Juni 2007 sitzt Shuichi Ito entspannt im Café vor der alten Festung von Dubrovnik, in der gerade der iCommons Summit stattfindet. iCommons ist ein Zusammenschluss von Gruppierungen aus aller Welt, die sich für den freien Zugang zu Wissen, Bildung und Kultur über das Internet einsetzen. Joey, wie er gerne genannt wird, wirkt frisch und strahlend wie ein Mitzwanziger. Dabei ist er 41. Vielleicht liegt es daran, dass er nach vielen Jahren in den USA wieder in seinem Geburtsland Japan lebt, morgens meditiert und sich gesund ernährt, als Ausgleich dafür, dass er von seinen geschäftlichen und gesellschaftspolitischen Aktivitäten ständig kreuz und quer über den Erdball getrieben wird. Vielleicht strahlt er aber auch so, weil er gleich von seinem neuesten Projekt erzählen wird.
If you go to Wikipedia, there are many articles about people. But often the pictures are very low quality or they don't exist. And one of the things when you write articles or blog posts,
weil bei den Wikipedia Einträgen zu all den Internetpersönlichkeiten keine guten Fotos dabei sind, hat Joey Ito begonnen, bei den Konferenzen und Meetings, an denen er teilnimmt, Fotos von diesen Leuten zu machen und sie gegen die schlechten Fotos auf Wikipedia auszutauschen. Er sei sich dabei vorgekommen wie auf einer Mission, als ob er diese Menschen befreit hätte, sagt er. Lawrence Lessig, der Initiator von Creative Commons, fand die Idee gut und hatte gleich einen Tipp dafür.
And so I started this project just making sure I get everyone's picture, put it up and put it on Flickr with a Creative Commons license and their full name, so you can search it and find it. And I was talking to Larry and about this, explaining, and he said, well, why don't you get other people to do it and start a movement? And why don't you call it Free Souls?
Radar Love von Golden Earring. Eines der Musikstücke, die zu hören sind, wenn man auf Joey Itos Blog auf das kleine Programmfenster des Musikportals Last.fm klickt, um seine Lieblingsmusik zu hören. Wie ein Radar ist Joey Ito seit mehr als einem Jahr auch mit seiner umgehängten Leica unterwegs, um so ganz nebenbei seine Freunde auf Chip zu bannen und dann auf dem Fotoportal Flickr wieder freizulassen. Die Fotos erhalten dort die Bezeichnung Free Souls und stehen unter einer Creative Commons Lizenz zur freien Verwendung. Obwohl er oft nur ein einziges Mal abdrückt, sind viele der Porträts perfekt und zeigen die Abgebildeten auf jeweils charakteristische Weise. In einem Text zu Itos Buch Free Souls, das demnächst herauskommt, erklärt Lawrence Lessig, warum die Fotos so besonders sind. Joey kenne die Menschen aus dem Internetbereich seit 20 Jahren und sei ihnen freundschaftlich verbunden, immer sorgend, freigebig und geduldig. Das Interesse an Technologien und an sozialen Bewegungen war bei Shuichi Ito schon früh erwacht. Geboren wurde er in Kyoto, die Familie übersiedelte dann nach Kanada und in die USA. Er lebte abwechselnd in Japan und Amerika und beschäftigte sich sehr früh mit Computern und ihrer Vernetzung. Er begann in den USA Computerwissenschaften und Physik zu studieren, brach beides aber enttäuscht ab. In der Praxis gab es viel mehr zu lernen. Joey Ito gründete die erste Internetfirma in Japan, half bei der Gründung von PsiNet Japan, Digital Garage oder Infoseek Japan und unterstützte mit der Venture-Capital-Firma Neoteny eine Vielzahl von Startups. Er hätte sich längst einen Sportwagen und eine Villa kaufen und sich zur Ruhe setzen können. Stattdessen engagierte er sich für Bürgerrechte in Japan, war jahrelang in der Jury für den Prix Ars Electronica, ist mittlerweile Präsident von Creative Commons und Boardmember von unzähligen Organisationen und Unternehmen. Computer und Internet sind für Chui Ito Werkzeuge, die Menschen verbinden. Technik fasziniert ihn, aber sie muss einen Zweck erfüllen. Und auf keinen Fall darf sie dafür benutzt werden, die Freiheit oder die Bürgerrechte einzuschränken. Bei der Ars Electronica 2008 in Linz hatte er in diesem Monat die Aufgabe übernommen, das Symposium zu kuratieren, in dem es um eine neue kulturelle Ökonomie ging. Chui Ito denkt, dass der Kampf zwischen den Verteidigern des Urheberrechts und den Urheberrechtsradikalen langsam zu Ende gehe und die Zeit reif sei für eine Sharing Economy. Er wollte deshalb Wissenschaftler, Geschäftsleute, Juristen und Künstler an einen Tisch bringen, damit sie das tun, was er immer tut: miteinander reden, ohne Vorbehalte.
I think that most of the world still underestimates the positive impact of sharing and the economic impact of sharing. And I think that up till now it's been kind of a struggle and a lot of it has been fighting between people on both extremes.
Chui Ito hat mit der Sharing Economy längst begonnen und für seine Kuratorentätigkeit bei der Ars Electronica kein Honorar genommen, obwohl es ihm zugestanden hätte. Materiell geht es ihm als klugem Geschäftsmann sicherlich gut und immateriell ist er wohl ein Multimillionär. Auf LinkedIn wird die Zahl seiner Connections mit mehr als 500 angegeben. Auch über seinen Blog, seinen Flickr-Account und all seine anderen On- und Offline-Aktivitäten ist Chui Ito umfassend vernetzt. Sein Personal Network sei pretty full, schreibt er. Ein einflussreicher und offenherziger Mensch zu sein, kann anstrengend werden. Wenn die große Seele Chui Ito Rückzug braucht, wandelt sie durch den Garten des traditionellen japanischen Hauses, daheim in Chiba, mit den Hunden Puki und Bo und der langjährigen Gefährtin Mizuka.
Chui Ito porträtiert von unserer lieben Autorin Sonja Bettel. Chui Ito ist eigentlich fast, diese Person ist eine der wichtigsten Personen im Netz, so viel habe ich daraus gelernt, und er ist eigentlich fast das Netz. Wir haben hier eine Rubrik in unserem Breitband-Blockspiel, wo Sie antworten können, was das Netz denn eigentlich so ist. Irgendwas antworten und dann einfach hochladen bei breitband-online.de. Wir warten auch sogar darauf, dass jemand einen Remix aus all diesen Antworten bastelt. Jedenfalls sind all diese Samples frei verfügbar. Und das war auch schon Breitband für diese Woche. Hier im Deutschlandradio Kultur geht's gleich weiter mit den Nachrichten und danach der Deutschlandrundfahrt. Diesmal vom Moselradweg. Viel Spaß dabei wünscht Moritz Metz und Netjockey Martin Riesel. Der hat noch ein letztes Musikstück am Start. Tschüss.
Jawohl, und zwar wie versprochen noch eine Drum-and-Bass-Nummer vom Tübinger Label Santorin. Noch so eine, die der Geschichte dieses Genres ein bisschen huldigt. Mit Jungle hat's angefangen vor über 15 Jahren. Original Nutter war da einer der großen Hits mit Bollywood-Geschmack. Hier ist Theta Pi mit EH3C und ich wünsche Ihnen damit noch ein wunderschönes Wochenende.